Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich beim 41. Vortrag zur Apokalypse. Letzte Woche haben wir ja den 40er gefeiert mit dem ganz wilden Tier, mit dem zweihörnigen Tier. Wir stehen also an einer sehr dramatischen Stelle in der Apokalypse. Heute geht's wieder bergauf. Also das heißt, wir werden uns jetzt beschäftigen mit den positiven Aspekten der ganzen Sache. Es ist ja eigentlich so, in Wahrheit ist diese Erscheinung dieser Tiere ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, weil diese Tiere, das haben wir ja besprochen, sind in uns. Aber wenn sie herauskommen, haben wir die Chance zu verwandeln. Und um uns darauf einzustimmen, fange ich einmal mit dem Seelenkalender an, mit dem Wochenspruch. Der gibt auch ein bisschen Kraft dafür. Im Übrigen wird gesagt, es schneit. Bei uns schneit es mittlerweile auch, habe ich gerade festgestellt. Passt also genau dazu. In winterlichen Tiefen erwarmt des Geistes wahres Sein. Es gibt dem Weltenscheine durch Herzenskräfte Daseinsmächte. Der Weltenkälte trotzt erstarkend das Seelenfeuer im Menscheninnern. Also die Herzenswärme ist jetzt schon zum Seelenfeuer entfacht. Also das heißt, das ist die Willenskraft einerseits, aber auch eine Gefühlskraft, die da drinnen ist. Herzenswärme ist Gefühlswärme, Seelenfeuer ist eigentlich Willenskraft. Also was in diesen Wintersprüchen drinnen ist, ist dieser Übergang oder diese Verbindung von dem weisheitsvollen Lichtelement, das halt so um die Weihnachtszeit, also in der dunkelsten Zeit des Jahres, wenn man so will, äußerlich gesehen, aber da wird im Inneren das hellste geistige Licht entzündet, ob man es sieht oder nicht oder spürt oder nicht, ist ein anderes Kapitel, aber es ist da, es ist bei jedem da. Es gilt es nur heraufzuheben und zu durchdringen eben mit den Herzenskräften beziehungsweise mit der Herzenswärme und dann diese Flamme ja zum Seelenfeuer zu entfachen, also zur Tatkraft. Weil in Wirklichkeit diese ganzen geistigen Dinge wirklich echt werden sie erst dort, wo sie zur Tat werden, zur Tat, die unser Leben umgestaltet. Unser eigenes, das Leben unserer Mitwelt, das Erdenleben überhaupt. Das ist einfach die Aufgabe, an der wir geistig reifen können. Also dazu ist es notwendig, dass es auch in Taten übergeht. Sei es jetzt Taten wirklich äußerlich mit den Händen, aber auch Geistestaten, also wo Wille wirklich im Denken, im inneren geistigen Erleben drinnen ist. Also noch einmal den Spruch dazu. In winterlichen Tiefen erwarmt des Geistes wahres Sein. Es gibt dem Weltenscheine durch Herzenskräfte Daseinsmächte. Der Weltenkälte trotzt erstarkend das Seelenfeuer im Menscheninnern. So viel das einmal als Gemütsstimmung einfach mitzunehmen. Ja, wir waren letztes Mal ganz intensiv noch im 13. Kapitel drinnen, also Ende des 13. Kapitels, wo eben dieses zweihörnige Tier auftaucht, ja eigentlich auftaucht aus unserem menschlichen Inneren, aus unserem seelischen Inneren. Also das habe ich ja mehrmals unterstrichen, dass dieses Tier eigentlich nicht die Widersacherkräfte selber sind, sondern das ist das, was wir werden durch die Einwirkung der Widersacher, die halt tief im Verborgenen wirken, natürlich nicht so oberflächlich. Es ist den meisten nicht bewusst, aber es ist jetzt schon langsam die Zeit dafür da, dass es zumindest manchen Menschen bewusst wird, welche Kräfte da im Inneren drinnen sind. Es sind, ja, man kann sagen, bis zu einem gewissen Grad tierische Kräfte oder verwandt den tierischen Kräften, dann wird sie auch als Tier hier dargestellt. Es sind vor allem astralische Kräfte, also Seelenkräfte, wenn man so will, Kräfte der Seelenwelt. Und es ist darin ein ungeheures Kraftpotenzial. Das ist ganz wichtig, aber nicht nur ein negatives Kraftpotenzial. Negatives ist nur, wenn diese Kräfte unverwandelt bleiben. Aber wenn wir durch unsere bewusste geistige Tätigkeit anfangen, an uns selbst zu arbeiten, dann arbeiten wir im positiven Sinn an diesen Kräften. Im Grunde ist es die Summe unseres eigenen Karmas, das da drinnen steckt, beziehungsweise im Großen halt des Menschheitskarmas. Und das ist die Aufgabe, die wir selber wirklich erfüllen können, die wir selber, ja nur wir selber tun können, daran zu arbeiten und diese Kräfte nicht einfach nur zu bekämpfen, sondern so zu verwandeln, dass sie positive Kräfte werden. Wir brauchen sie. Also die Zukunft lässt sich ohne diese Kräfte nicht aufbauen. Das ist einmal das ganz Wichtige. Das heißt, man muss auf diese Tiere, selbst auf dieses ganz grausliche zweihörnige Tier, mit einem zwiespältigen Blick schauen. Einerseits ist es der größte Feind unserer selbst in uns, aber andererseits ist es auch eine riesige Kraftquelle. Aber eine Kraftquelle, die eine hohe, hohe, hohe Verantwortung braucht, um mit diesen Kräften umzugehen. Und das, sage ich mal, liegt noch sicher etwas in der Zukunft drinnen, aber es beginnt jetzt. Warum sage ich, dass es gefährlich ist, mit diesen Kräften umzugehen, oder warum es eine große Herausforderung ist, die wir wahrscheinlich mehrheitlich erst in der Zukunft angehen können? Weil hier geht es wirklich darum, ich sage es jetzt einmal so, magische Kräfte zu entwickeln. Also das heißt, Geistiges hineinzuführen, bis im Grunde hinunter in die sinnlich-physische Welt, um sie umzugestalten, aus dem Geistigen heraus. In uns tun wir das im Grunde selber, egal was die Naturwissenschaft uns jetzt darüber erzählt, die halt nur eine Seite sieht, wie wir unsere Muskeln bewegen, wie wir unseren Willen in Tätigkeit bringen, und wo dann die große Debatte ist, ja, haben wir überhaupt einen freien Willen oder macht der Körper und das Hirn das nicht alles selber und wir sind nur so Zuschauer, die halt schauen, wo das hinfährt und bilden uns nur ein, wir hätten einen freien Willen. Nein, nein, wir haben schon einen Willen, der eingreifen kann und der bedient sich all der Kräfte, die da drinnen sind, der physischen Kräfte, der ätherischen Kräfte und der astralischen Kräfte, also dieser Seelenkräfte oder der Kräfte der Seelenwelt. Und die sind die stärksten Kräfte, die wir von der Natur oder von den höheren geistigen Wesenheiten geschenkt bekommen haben. Also das, mit dem sind wir ausgestattet. Das haben wir ja alles bislang einmal noch nicht selber gemacht. Wir haben weder unseren Astralleib selber gemacht, noch unseren Ätherleib, noch unseren physischen Leib. Wir helfen zwar mit dabei und wenn wir uns verkörpern auf Erden, arbeiten wir geistig mit daran, dass der Astralleib, der Ätherleib, der physische Leib eine Form bekommt, die unserem Wesen angemessen ist, aber trotzdem die eigentliche Kraftquelle, die wird uns geschenkt. Im Grunde, oder sagen wir besser, verliehen, so lange, bis wir einmal selber so weit sind, das ja aus dem Nichts heraus erzeugen zu können. Wir haben öfter schon davon gesprochen, dass wir so langsam anfangen können, Astralisches im Geist selbst zu verwandeln. Geist, und was heißt das in letzter Konsequenz? In letzter Konsequenz mündet das in die Fähigkeit, wirklich Kräfte der Seelenwelt, die eben unseren Astralleib aufbauen, aus dem Nichts heraus zu schöpfen, zu schaffen. Aus dem Nichts heraus. Im Moment sind wir noch großteils darauf angewiesen, was halt in der Seelenwelt vorhanden ist. Und wenn wir uns inkarnieren, sammeln wir das, was zu uns passt oder halbwegs passt. Heute oft wirklich nur halbwegs zu uns passt, sammeln wir zusammen. Aber wir gehen einer Zukunft entgegen, in der wir diese Seelenkräfte, diese astralischen Kräfte wirklich selbst schöpferisch aus dem Nichts erzeugen können werden. Also im großen Stil vollendet wird das erst in der nächsten kosmischen Inkarnation unserer Erde sein. aber wir bereiten uns jetzt schon sehr kräftig darauf vor und im Grunde ist die Apokalypse so ein Art Vorbereitungsbuch, was wir tun müssen, was wir jetzt schon tun können, um das vorzubereiten, dass es dann im ganz großen Stil einmal passieren kann. Aber da ist noch eine weite Zukunft vor uns. Bevor wir weitergehen, ist es vielleicht sinnvoll, uns wieder mal ein bisschen zu orientieren, wo stehen wir denn da jetzt vom zeitlichen Ablauf her genommen in der Apokalypse? Ich habe ja schon öfter gesagt, man kann nicht so eine eindeutige Zuordnung immer machen. Man kann die Schilderungen der Apokalypse auf kleinere Zeiträume oder auf größere, ja schließlich kosmische Dimensionen und Entwicklungszyklen beziehen, je nachdem. Also im Großen gesehen stehen wir jetzt, wenn wir im Zeitalter der Posaunen sind und nach dem Ertönen der siebten Posaune tauchen also diese Tiere auf, nachdem vorher noch einiges andere passiert ist, also diese Frau mit der Sonne begleitet, den Mond zu ihren Füßen, ein Knäblein gebärend, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Stufe, die dann nach dem Ertönen der siebten Posaune auftaucht, als eine Kraftquelle für uns, eine ganz starke. Aber dann kommen eben auch diese Tiere hervor. Also wir stehen mit den Posaunen wo in unserer Erdentwicklung? Wenn wir es jetzt im ganz Großen nehmen. Und zwar, wenn ich wirklich zunächst einmal nur die physische Erdentwicklung betrachte. Naja, wir haben gesagt, wir stehen jetzt im Zeitalter der Kulturepochen, der sieben Kulturepochen. Also das ist die Zeit nach der Eiszeit, wenn die eigentliche Kulturentwicklung im größeren Stil beginnt. Natürlich gab es schon in der Eiszeit sehr einfache Anfänge. Natürlich haben die Menschen schon Werkzeug gemacht. Aber sie haben zum Beispiel keine Bauwerke errichtet, keine wirklichen. Sie haben großteils in Höhlen gelebt oder haben sich aus Pflanzen als Behausungen geschaffen und zwar wirklich noch sehr in die Natur eingebettet. Also man kann gar nicht sagen, dass sie Hütten daraus gebaut hätten, sondern sie haben halt die Pflanzen so wachsen lassen, dass sie ihnen eine Behausung bieten konnten. Aber das ist noch sehr, sehr stark Naturentwicklung, noch nicht wirklich Kulturentwicklung. Die fängt also an, wenn die eiszeitlichen Überflutungen zurückgehen, also im 7., 8., 9. Jahrtausend vor Christus ungefähr. Und diese Zeit teilt Rudolf Steiner in sieben große Entwicklungsepochen ein. Also die sieben Zahl ist eigentlich immer dort sehr, sehr gut brauchbar, wo es um Entwicklungsperioden geht. Die laufen in siebener Zyklen ab. Nicht umsonst haben wir sieben Tage Woche. Es gibt natürlich auch andere Kalendersysteme, aber die sieben Tage Woche hat schon einen starken geistigen Hintergrund, weil eben ein Zeitablauf sich im Grunde in sieben Perioden gliedert. Und dann ist ein Zyklus vollendet und dann fängt etwas völlig Neues an oder weitgehend Neues an. Ja, aber diese sieben Kulturepochen, das ist natürlich, damit hat nicht einfach die physische Erdentwicklung angefangen, sondern es gab eben vorher die eiszeitliche Kultur und das Leben auf Erden hat noch viel früher begonnen. Also wenn wir auf den physischen Anfang der Erde zurückgehen, wollen, müssen wir noch sehr, sehr viel weiter zurückgehen, also bis in die Zeit zurück, wo überhaupt unser Sonnensystem entstanden ist, wo zunächst einmal Sonne, Erde und die anderen Planeten noch ein, naja, gasförmiger Körper war, wenn man so will, oder ein gasförmiges Gebilde, wenn man es äußerlich sehen will. Ein großes Gebilde, in dem aber auch eine ganze Menge geistiger Wesenheiten drinnen leben. Allerdings nicht verkörpert, klarerweise, sondern die gestaltend, aber sehr wohl darin wirken, wo der Mensch in seiner heutigen Gestalt natürlich auch noch nicht da war, aber geistig bereits veranlagt war, vorbereitet war, könnte man sagen. Und wir haben darüber gesprochen, also die Schilderungen etwa der Genesis in der Bibel, die fangen eigentlich sogar noch vorher an, vor diesem ersten physisch fassbaren Zustand unseres Planetensystems. Sie fangen an bei einem Zustand, wo unsere Erde, unser Sonnensystem, ja eigentlich der ganze Kosmos, der dazugehört, das heißt also auch alles das, was wir als Sternenwelt da draußen sehen, nicht nur die Planetenwelt, sondern die anderen Sonnen, die da draußen sind, wo das alles noch nicht physisch in Erscheinung getreten ist, sondern wo das zunächst nur in der Seelenwelt da war. Also das heißt, die Schöpfung beginnt im Seelischen. Das ist der erste Prozess. Der erste Prozess, der stattfindet. Nicht nur die eigentliche Schöpferkraft ist das Geistige, das höchste Geistige in dem Fall. Von dem Geistigen haben wir oft gesagt, man kann nicht davon sprechen, es ist vorhanden. Sogar der Begriff des Seins ist fragwürdig dabei, denn Geist ist in ständiger schöpferischer Tätigkeit und nur durch diese Tätigkeit vorhanden. Also ich kann nicht sagen, wie groß, wie breit oder so der Geist ist. Ich kann nicht einmal sagen, wie seelisch umfangreich er ist, weil es ist einfach noch gar nichts Seelisches da. Es ist reine, pure Schöpferkraft. Kraft zunächst einmal, die sich selbst schafft, beständig sich selbst schafft in einem rasenden Tempo, in einem so rasenden Tempo, könnte man sagen, dass es ja ausschaut, als würde es stehen. Das ist paradox. Es gibt einen netten Versuch, den man machen kann, um sich das zu veranschaulichen. Man kann auf einen Elektromotor so eine Zinke draufgeben, also so eine Art Gabel. Das steckt man rein, ist nichts Besonderes, kann man in eine Bohrmaschine, eine elektrische reinstecken und dann lasst man das drehen. Dann schaut das Ganze aber, wenn es sich immer schneller zu drehen beginnt, nicht mehr aus wie eine Zinke, sondern das verschwimmt geradezu und es schaut immer mehr wie ein dichter Becher aus, in Wahrheit. Und das Spannende ist, wenn die Drehzahl hoch genug ist, kann man sogar wirklich Wasser einfüllen. Das geht, das funktioniert. Und das ist aber eigentlich gar kein Gefäß da, es sind einfach nur zwei Zinken, die da sind. Und die bewegen sich aber so schnell, dass das Wasser nicht genug Zeit hat, da rauszurinnen. Es bleibt also da wirklich drinnen. Natürlich in dem Moment, wo ich wieder abbremse, dann macht es schwapp. Dann wird es wahrscheinlich einen Kurzschluss geben, wenn es in die Bohrmaschine reinrinnt. Aber je schneller sich das bewegt, desto mehr schaut es wie ein fester, stabiler Gegenstand aus. Der wird sie einfach nicht mehr. Also es schaut wie unbeweglich aus in Wahrheit, obwohl es höchste Bewegung ist. Und als Bild denkt euch jetzt die Zinken immer dünner, immer weniger Stoff drinnen und die Bewegung immer schneller. Immer schneller. Und so als Grenzübergang sind sie unendlich dünn, das heißt praktisch nicht mehr vorhanden und die Bewegung ist unendlich schnell. Dann habe ich so ein Bild dafür, für den Geist, der eigentlich in rasender Bewegung ist, aber trotzdem wie was Unveränderliches, wie Ewigkeit ausschaut. Im Geistigen fällt die Ewigkeit und das hohe Tempo zusammen. Das ist ein und dasselbe. Das ist nur für uns halt im äußeren sinnlichen Erleben erscheint das paradox. Aber im Geistigen ist das ganz Normale. Also es ist eigentlich nichts vorhanden und trotzdem ist was da. Das ist das Paradoxe. Nämlich es ist da, indem es Wirkungen zeigt. Also das Geistige offenbart sich durch seine Wirkungen. Nur dadurch kann ich es überhaupt fassen. Also der Geist muss tätig werden, um sich zu offenbaren, damit überhaupt irgendetwas in die Erscheinung treten kann. Und das erste ist eben die seelische Erscheinung, die herauskommt. Das heißt, wenn der Geist schaffend tätig ist, baut er einmal eine immer reicher werdende Seelenwelt. Und alles, was wir äußerlich im Sinnlichen finden, hat immer einen Hintergrund in der Seelenwelt. Selbst nämlich das, was hier uns äußerlich gar nicht beseelt erscheint. Also selbst was als Steine, als Mineralien herauskommt, hat zunächst einmal seinen Ursprung in der Seelenwelt. Nur im Unterschied etwa zum Tier oder zum Menschen zieht dieses Seelische dann nicht sich hinein in diesen Stein, in dieses Mineral, sondern bleibt halt draußen. Aber es gehört zu jedem Kristall, zu jedem Mineral gehört etwas Seelisches auch dazu. Ein Seelisches, das aus dem Geistigen heraus geschaffen wurde und halt eine solche Qualität hat, dass es sich dann später mal, ja, verdichtet bis zum Physischen unten, aber das Seelische selber bleibt draußen. Und die Genesis eben schildert die Vorgänge in der Seelenwelt im Grunde. Also dort, wenn von Sonne und Mond und dergleichen die Rede ist, dann sind das alles Erscheinungen erst einmal in der Seelenwelt. Also bevor eine physische Sonne da ist, ist eine Seelensonne da, wenn man so will. Und so ähnlich auch mit den anderen Sternen, die draußen sind. So mit den Sternbildern des Tierkreises zum Beispiel. Also die Tierkreiskräfte zum Beispiel, das sind die astralischen Kräfte, die Sternenkräfte, die für unsere Erde und für unsere Erdentwicklung besonders bedeutsam sind. Also das heißt, wenn wir da hinausschauen in den Himmel, sind auch nicht alle Sterne und alle astralen Kräfte, die dahinter stehen, für uns gleich bedeutsam, sondern manche haben eine ganz besondere Bedeutung und das sind die, die vom Tierkreis ausgehen. Also das ist so ein Art Sternenkreis, der unser Sonnensystem umgibt. Und solche Tierkreise gibt es aber auch für die anderen Sterne. Und sie denken, wie reich das da draußen ist. Also wir müssen das sehr, sehr groß, das Ganze denken. Ja, und aus dieser Seelenwelt heraus beginnt sich erst langsam das physisch-ätherische herauszubilden. Also zuerst Ätherkräfte, weiß ich nicht, Lichtätherkräfte, die kann man nur irgendwie fassen, weil die im äußeren Licht irgendwo mitwirken, nicht weil Licht ist nichts Materielles in dem Sinn, aber es wirkt in die physische Welt hinein. Also hat einen physischen Abglanz, aber dahinter steckt etwas Ätherisches. Und Ätherisches heißt immer, dass es formende, bildende Kräfte für das Physische hat. Hat eine Riesenbedeutung für uns auf der Erde. Im Grunde alles, was hier letztlich Energie ist, von dem alles lebt, sei es also im Lebendigen, aber auch dann, wenn wir es in der Technik herausholen aus der Kohle, das meiste davon kommt von der Sonne. Ich habe jetzt gerade Chemieepoche mit meinen Schülern, Online-Unterricht, also ich schicke ihnen dann ein Video. Geht aber überraschenderweise ganz toll. Das ist nämlich spannend. Also sie schreiben dann total gute Aufsätze darüber, so 5 Seiten oder was, und sehr ausführlich und sehr konzentriert. Aber da habe ich ihnen eben auch erzählt, ja, wo kommt denn das her, wenn ihr Holzel anzündet? Wo kommt denn das Licht her, das da jetzt aufleuchtet? Wo kommt die Energie, die Wärme her? Ja, eigentlich von der Sonne. Weil die Pflanzen durch die Photosynthese fangen dieses Sonnenlicht auf, nehmen das auf und bauen mit Hilfe dieser Kräfte sich selber eigentlich auf. Es fängt an, dass Traubenzucker bauen, aus dem Kohlendioxid der Luft und aus dem Wasser, das da ist und letztlich aus dem Traubenzucker entsteht in Wahrheit die ganze Pflanze. Ein paar andere Stoffe sind auch noch notwendig dazu. Aber dann, und wozu dienen diese Stoffe? Zu nichts anderem, als dieses eingefangene Sonnenlicht zu tragen, in sich zu haben. Das gibt ihnen die Lebenskraft. Die Energie, würde man sagen, aber mehr als bloße Energie, die nur Bumm macht und Feuer macht, sondern da ist auch gestaltende Kraft in Wahrheit drinnen. Das heißt, wenn die Naturwissenschaft teilweise noch rätselt, ja, wo ist der Ursprung des Lebens, wo kommt die biologische Information her, die in unseren Genen gespeichert ist oder auch in den Genen der Tiere oder der Pflanzen, dann muss man eigentlich da raufschauen. Also jetzt in der Nacht nicht, da werden wir nicht viel sehen, aber wenn es bei Tag raufschaut, von der Sonne. Von dort kommen die gestaltenden Kräfte her. Bis zu einem gewissen Grad weiß das sogar die Naturwissenschaft, aber nur so summa summarum. Sie weiß, dass von dort her die, wie soll man sagen, Ordnungskraft kommt, die hier gestaltend auf Erden wirkt. Aber wie das genau abläuft, kann man also zumindest bis jetzt chemisch-physikalisch noch nicht fassen, aber die Zeit wird kommen, wo man auch diese Kräfte erfassen kann. Also wo man auch tiefer hineinschauen wird können in das, was die Ätherkräfte herunterbringen. Und Ätherkräfte, das ist eben Lichtätherkräfte, das ist noch die unterste Form, ja vielleicht Wärmeäther, Wärme, äußere Wärme, Wärmeäther, das ist so der Übergang zwischen dem physischen und dem ätherischen. Aber im Ätherischen gibt es noch sehr, sehr viel mehr. Es gibt den Klangäther und es gibt den Lebensäther. Also Wärmeäther, Lichtäther, Klangäther und eigentlichen Lebensäther. Also dort, wo wirklich das Lebendige geschaffen wird auf Erden, da steckt die höchste, feinste Ätherform dahinter, die die reichste Gestaltungskraft hat. Das ist eben dieser Lebensäther. Und dieser Lebensäther ist ja entstanden mit unserer kosmischen Entwicklung, könnte man sagen. Nicht, wer wisst, wir haben öfter davon gesprochen, dass der Erdentwicklung, und so erzählt aber der ganze Kosmos da draußen, dass dem eine andere kosmische Stufe vorausgegangen ist, die Steiner den alten Mond nennt, und davor gab es noch einen anderen Kosmos, die alte Sonne und davor den alten Saturn, hat aber nichts mit unserem Planeten direkt zu tun, mit unserem heutigen. Würde jetzt zu weit führen, den Zusammenhang, warum diese Namen gewählt wurden, aufzuklären. Aber es gab frühere Kosmen, sagen wir es einmal so. Also zum Beispiel auf dem alten Mond, auf diesem alten Mondenkosmos wurden erst die Naturgesetze langsam geschaffen, die wir heute von Anfang an in der kosmischen Entwicklung drinnen haben. Vorher gab es diese Ordnung nicht im Kosmos. Das hängt damit zusammen, dass auf diesem alten Mond zum Beispiel der Klangäther entstanden ist. Der Klangäther ist so etwas wie ein Prinzip, das anfängt, den ganzen Kosmos harmonisch zu ordnen. Und die Naturgesetze, aber das ist eben erst so richtig da am Ende dieser alten Mondenentwicklung. Also dieses uns vorangegangenen Kosmos. Am Ende ist es sozusagen vollständig da, da ist er geordnet. Und wenn jetzt dann unser Erdenkosmos beginnt, sind aber diese Gesetzmäßigkeiten, diese, ja, wenn man will, Harmonien in der Natur, die teilweise sich eben auch mathematisch fassen lassen. Ihr wisst es vielleicht, in der Musik, im Klang sind sehr viele mathematische Gesetzmäßigkeiten auch drinnen. Das ist das, was heute die Naturwissenschaft erforscht, wenn sie Naturgesetze sucht. Dann findet sie eigentlich einen Teil dieser Klangharmonien, die da drinnen sind, dieser harmonischen Ordnung, die jetzt in unserem Kosmos von Anfang an drinnen ist. Und jetzt, während unseres Erdenkosmos, beginnt aber eben noch etwas Neues. Es beginnt ein noch feinerer Äther, ein noch höherer, eine noch reichere Gestaltungskraft. Das ist der Lebensäther. Das ist der Lebensäther. Der geht also noch über das Klangätherische hinaus. Rudolf Steiner nennt ihn manchmal den Wortäther, weil man es so vergleichen kann wie den Übergang von der Musik, die eben von den Harmonien oder vielleicht auch mit den Disharmonien manchmal, also was er sehr reibt, lebt, aber noch nicht gestaltetes Wort ist, das zum Träger auch des Gedankens werden kann. Oder die Musik gibt uns etwas für die Mitte, für das Gefühl. Aber zu sagen, okay, welcher Gedanke drückt sich jetzt da aus, in diesem Motiv oder so, da kann ich darüber spekulieren und die Gelehrten tun das auch gern, aber eigentlich verstandesmäßig erfasse ich die Musik nicht, sondern mit dem Herzen in Wahrheit, indem ich mitschwinge, mit dem Rhythmus, der da drinnen ist, mit der Melodie, die da drinnen ist. Die erzählt mir etwas, aber die erzählt mir etwas in meinem Gefühlsleben oder man könnte auch sagen, sie erzählt mir etwas im Seelischen drinnen. Weil im Gefühlsleben drückt sich das rein Seelische am deutlichsten aus. Also etwas noch weiter Gestaltendes ist dieser Lebens- oder Wortäther. Daher heißt es etwa im Johannesevangelium, am Anfang war das Wort. Ja, das heißt, unsere Erdenschöpfung, da beginnt die Gestaltung des Wortes. Nicht mehr nur mehr des harmonischen Klanges, sondern das Wort kommt dazu. Ich habe das ja schon ein paar Mal jetzt in den Vorträgen erwähnt. Es ist in der Genesis, wo das Wort zu ertönen beginnt, ist in der Genesis im ersten Kapitel, da ertönt es eben erst in der Seelenwelt, ganz klar gesagt, wann das beginnt. Es ist im ersten Abschnitt, wie im ersten Schöpfungstag, aber interessanterweise nicht gleich zu Beginn. Da steht, im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Hashamayim sind die himmlischen Gewässer im Hebräischen. Ganz interessant, das Bild ist sehr gut, weil das deutet schon darauf hin, dass das Wasser ist immer oder oft ein Bild für die Seelenwelt, für die bewegte, für die wogende Seelenwelt. So wie heute unsere Gefühle auf und ab wogen, so wogt da draußen in der Seelenwelt etwas. Und das kann aber auch harmonisch zusammenweben sich. Mit dem fängt es einmal an, aber da ist noch nicht der eigentliche neue Impuls drinnen, der mit der Erdentwicklung, auf den die Erdentwicklung hinzielt. Es geht erst ein Stück weiter dann und dann Finsternis über der Tiefe und so weiter und der Geist der Elohim schwebte über den Wassern und dann geht's aber plötzlich und Finsternis über der Tiefe heißt es dann noch und dann fängt's an, die Elohim sprachen, es werde Licht. Und es ward Licht. Da kommt die Kraft des Wortes hinein. Und diese Kraft des Wortes hängt mit dem Christus zusammen. Der beginnt also da zu wirken. Und er beginnt als erstes so zu wirken, dass diese Kraft des Wortes sich jetzt manifestiert in der Seelenwelt zunächst. Und das ist aber die Voraussetzung, dass diese wortgewaltigen Gestaltungskräfte dann im nächsten Schritt auch auf die ätherische Ebene herunterkommen. Und damit entsteht eine neue Ätherart zum Klangäther dazu, der Wortäther oder Lebensäther. Er heißt auch eben Wortäther, eben darum. Und das hängt also mit der Gestaltungskraft des Christus zusammen, der dann wirkt durch die Gemeinschaft der Elohim. Und wie sich das dann im Ätherischen und Physischen abspielt, das wird gar nicht mehr geschildert im ersten Kapitel der Genesis, sondern im zweiten. Darum gehen wir jetzt in den Garten Eden, im zweiten Kapitel. Und wenn man es aufmerksam liest, müsste man eigentlich stutzen, schon wieder eine Schöpfungsgeschichte, jetzt haben wir gerade eine gehabt. Und jetzt ist wieder die Erde, ist schon wieder wüst und leer und nichts ist da. Und jetzt geht von neuer Schöpfung an. Wieso? Wieso eine zweite Ebene? Ja, jetzt erst verlagert sich's auf die Ebene des Ätherischen und Physischen. Im ersten Kapitel endet es. Ja, so ganz leise dort, wo dann wirklich der Adam geschaffen wird, im Seelischen. Also ein seelischer Adam, wenn man so will. Aber er ist noch nicht physisch, er ist nicht einmal noch ätherisch. Er fängt eigentlich an dann im nächsten Kapitel, zunächst im Wärmeätherischen. Nichts anderes. Und dann kommt plötzlich Jahwe Elohim, einer der sieben Elohim, und bläst ihm den lebendigen Odem ein. Dann kommt erstmals das Luftelement dazu. Und dann ist dieser Adam ein Wärmeluftwesen. Also nicht sowas wie wir heute. Also man darf die Bilder, die Gemälde, die vom Adam gemacht werden, nicht so wörtlich nehmen. Man glaubt, das ist heute ein unbekleideter, hübscher Mann, der irgendwo im Urwald herumkopst ist. Das ist es überhaupt nicht, sondern es ist zuerst etwas, was sich ganz, ganz im feinsten Stofflichen abspielt, also im Wärmeelement, im Luftelement zunächst. Dort spielt sich das sogenannte irdische Paradies ab. Haben wir schon gesprochen darüber. Da ist die Erde zwar schon losgelöst von der Sonne, aber noch zusammen mit den Kräften, die später den Mond bilden werden und auch mit den Substanzen, die den Mond bilden werden. Aber das alles noch in einem Wärmeluftzustand. Das heißt, es beginnt sich zu gliedern, die Sonne als Zentralgestirn unseres Planetensystems beginnt sich zu verdichten, beginnt langsam zu leuchten, es werde Licht. Und die einzelnen Planeten beginnen sich langsam herauszugliedern aus diesem Sonnengebilde, aber zunächst auch noch als etwas Heißes, Warmes, Luftförmiges. Also von Wärme durchdrungen und luftförmig. Und da ist geistig gesehen der Adam schon dabei, aber ganz in der Peripherie dieses Erdengebildes jetzt. Das zunächst also noch ein Wärmeluftgebilde ist. Und dann verdichtet sich's im Kern zu was Flüssigem und mit dem Sündenfall, um es jetzt nur kurz zu schildern, beginnt dann diese Adamwesenheit abzusteigen, immer tiefer in die dichteren Elemente, also in das Flüssige hinein, das immer zähflüssiger wird, bis schließlich ein Kristallisationsvorgang beginnt. Das ist ganz interessant. Ich habe euch die letzten Male geschildert, wie diese Kristallisationsfähigkeit auch erst auf unserem Erdenkosmos in die Welt getreten ist. Gab es auf dem vorangegangenen Kosmos nicht. Also auf dieser alten Mondenwelt, wo langsam unsere Naturgesetze ausgebildet wurden. Aber eines gab es dort überhaupt noch nicht, das kristalline Element. Also diese alte Mondenwelt, da gab es auch schon Planeten und sowas, aber die waren, wenn, zähflüssig maximal, aber nicht festkristallisiert. Das ist noch ein großer Unterschied. Also diese Kristallisationskraft, die hängt auch mit dem Lebensäther zusammen. Also der ist auch die Voraussetzung, wirkliche Kristalle werden gebildet durch die Lebensätherkräfte. Aber auch so, dass diese Lebensätherkräfte von außen wirken, solange sich dieser Kristall bildet, aber sie ziehen nicht ins Innere ein. Also während des Bildungsprozesses, wenn so ein Kristall vom kleinsten Keim an zu Schichte für Schichte zu wachsen beginnt, dann wirken da die gestaltenden Lebensätherkräfte, aber sie sind dann nicht mehr drinnen in dem Kristall. Das bleibt also frei davon. Sie wirken bildend von außen. Und ich habe euch das letzte Mal und die letzten Male, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch gesagt, ja, aber dahinter stecken die Christuskräfte. Na klar, die haben auch den Lebensäther gebracht. Und diese Christuskräfte hängen aber wieder mit unserem menschlichen Ich zusammen. Und daher hängen auch die Kristallisationskräfte mit unserem Ich in gewisser Weise zusammen. Vielleicht ist das mit der Grund, warum die Menschen vielfach sich so interessieren und fasziniert sind von Edelsteinen, von schönen Edelsteinen. Ja, sicher von den seltenen, die teuer sind, besonders wenn es ein Diamant ist oder was. Aber es ist nicht nur der materielle Wert. Es ist, diese Edelsteine haben, ich sage einmal bewusst, so eine faszinierende Wirkung auf den Menschen, weil sie haben nämlich eine Wirkung. Und was uns in Wahrheit fasziniert daran ist, dass das Ort ein mineralisches Bild unserer Ich-Kräfte ist. Damit hängt es zusammen. Und in alten Zeiten ahnte man noch diesen Zusammenhang und darum wurden die Edelsteine zu Schmucksteinen. Das war nicht nur, die sind teuer und selten oder so, das ist halt die heutige Auffassung, aber ursprünglich wusste man, da sind hohe geistige Kräfte, die das gebildet haben, die das möglich gemacht haben. In der Apokalypse des Johannes ist es an mehreren Stellen, und wir werden jetzt in späteren Kapiteln noch einmal dazu kommen, angedeutet durch das sogenannte gläserne Meer. Damit ist die Welt der Kristalle in Wahrheit gemeint. Vielleicht ist der Ausdruck sogar ein bisschen unglücklich, weil Glas ist eben gerade kein Kristall, kein durchgehender Kristall, sondern eigentlich sowas wie eine erstarrte Flüssigkeit. Also in Wahrheit ist Glas was Mondenhaftes, also etwas, was so den Charakter noch ein bisschen hat von der alten Mondenwelt und gerade diese wirkliche Kristallisation nicht durchgemacht hat. Aber in der Apokalypse wird es halt gläsernes Meer genannt, oder sagen wir besser so, in der deutschen Übersetzung wird es halt so genannt. Das hat sich halt eingebürgert. Aber es ist damit die Welt der Kristallisationskräfte gemeint, die, naja, das mineralisch gewordene Abbild der Ich-Kräfte sind. Nicht wahr? Diese Ich-Kräfte, die wir bekommen haben, ja, dadurch, dass die Elohim den Menschen geschaffen haben nach ihrem gemeinsamen Bilde. Dazu waren 7 Elohim notwendig. Also das heißt, das Bild, das da geschaffen wurde, ist im Grunde in gewisser Weise mehr als jeder einzelne dieser Elohim. 7 waren dazu notwendig. Einer hätte es nicht alleine machen können. 7 waren notwendig. Und es waren darüber hinaus auch notwendig, dass die Christuskraft durch diese Gemeinschaft der 7 Elohim wirkt. Und das hat die Elohim befähigt, die erste geistige Anlage zu schaffen des menschlichen Ichs. Das ist nämlich das Erste, was geschaffen wird. Das heißt, da kommt ein Funke herunter, wird gebildet, der ja den Ausgangspunkt bildet für die menschliche Ich-Kraft. Und die entsteht, indem 7 Elohim zusammenwirken und durch sie die Christuskraft fließt, könnte man sagen. Und das haben wir auch öfter besprochen, was heißt öfter, immer wieder besprochen, dass im menschlichen Ich von der Art her, natürlich nicht vom Umfang her und von der Schaffensmächtigkeit, aber von der Qualität her dieselbe Kraft wirkt, die der Christus von seinem Vater empfangen hat, wie es so schön heißt. Also aus der ultimativen schöpferischen Quelle, die eigentlich im Grunde immer im Verborgenen bleibt. Aber diese selbe Kraft, also das heißt das höchste schöpferische Geistige, das aus dem Nichts heraus schaffend tätig werden kann, in voller Freiheit. Nicht, weil es gibt eine ganze Menge andere geistige Wesenheiten, da haben wir auch oft gesprochen, Engelwesenheiten, Erzengel, Urengel. Sie haben eines nicht, sie haben nicht die Freiheit des Menschen, sondern sie empfangen einen Impuls aus der schöpferischen Quelle und nehmen ihn auf und handeln danach und geben ihn weiter. Und das geht Stufe für Stufe, halt von den obersten geistigen Wesenheiten, Engelwesenheiten, also von den Seraphim, die so geistmächtig sind, dass sie im Grunde die ganzen Sternensysteme, die es da draußen gibt, miteinander verbinden und den Überblick sozusagen darüber haben, was da passiert und wie das alles zusammenspielen muss. Also was zumindest heute noch völlig jenseits unserer Vorstellungskraft ist. Wenn man sich denken, jeder Stern, der da draußen ist, und der Steiner sagt das ganz, ganz deutlich, jeder Stern ist eine Kolonie geistiger Wesenheiten. Nicht körperlich, das muss nicht körperlich, also auf Sternen schon gar nicht. Aber es sind jeder dieser Sterne, und wir sehen mit freiem Auge 3000 vielleicht, wenn es eine ganz klare Nacht ist, aber es sind in Wahrheit Billiarden von Sternen da draußen. Jeder ist eine Kolonie geistiger Wesenheiten. Viele dieser Sterne haben Planeten und dort leben auch geistige Wesenheiten. Vielleicht überhaupt nicht bis zum Physischen verdichtet, ist gar nicht notwendig. Aber überall dort sind geistige Wesenheiten. Und die Seraphim, die höchsten Engelwesenheiten, sind die, die das so Naja, wenn ich es irdisch ausdrücken will, koordinieren, wie das Ganze zusammenspielt. Weil diese ganzen Sternsysteme sind nicht einfach unabhängig voneinander, sondern die wirken zusammen. So gewaltig ist das, was da draußen ist. Also jenseits, weit noch jenseits unserer Fassungskraft. Und trotzdem, wir haben in unserem Ich einen Funken, der aus dieser Quelle stammt, die alles das letztlich geschaffen hat. Von dort geht's aus. Schöpfung aus dem Nichts heraus und dann kommen die ganzen geistigen Wesenheiten, die das stufenweise in Empfang nehmen, immer mehr verfeinern, bis es zum Schluss sich halt zu einer physischen Welt unten verdichtet. Und da spielen eben bei unserer Erdentwicklung die Elohim, die Gemeinschaft der sieben Elohim, eine ganz besondere Rolle. Elohim sind Geister der Form. Also die sind sehr damit beschäftigt, halt das letztlich bis in die physische Form hinunterzubringen. Aber das sind durchaus nicht die höchsten geistigen Wesenheiten. Die höchste Spitze ist das, was man halt als die Trinität bezeichnen kann, wenn man so will. Also die absolut verborgene Quelle der Vatergottheit, die sich eigentlich nur offenbart in Wahrheit durch den Sohn. Und der Sohn, der Christus, wenn man es so nennen will, ist der, der die Schöpfung baut, mit Hilfe der Geister der Form, zum Beispiel bei der Erdenschöpfung. Er ist der große Weltenbaumeister, wenn man so will. Nur darf man sich das natürlich nicht vorstellen wie so ein irdisches Architekturbüro. Da gibt es jetzt also ein großes göttliches Büro, wo die Pläne für die Welt gewälzt werden und man sagt, welches Design soll man denn nehmen? Na, das ist es überhaupt nicht. Sondern es ist ein lebendig schöpferischer Prozess, der jetzt eben bis ins feste kristalline Element hineingehen kann. Das ist ganz wichtig. Und also da haben wir viel Hilfe, dass wir dieses Element haben. Bis dorthin können wir selber noch nicht hineinbauen. Es ist uns nur in den Kristallen, ist uns etwas gezeigt, in das wir einmal ganz bewusst hineinarbeiten können. Einmal in einer fernen Zukunft werden wir so weit sein können, dass wir wirklich bis ins kristallin mineralische Element hinein bewusst bauen können. Ja, das fängt schon bis zu einem gewissen Grad während unserer Erdentwicklung an, vollenden wird sich das erst sehr viel später. Aber darum ist dieses gläserne Meer, von dem die Apokalypse spricht, was sehr, sehr bedeutsam ist. Weil es so ein versteckter Hinweis auch darauf ist, bis wohin wir wirklich, und zwar unmittelbar aus dem Geistigen, bauen können, bauen sollen. Wir machen halt jetzt die ersten Gehversuche, indem wir halt neue Stoffe entwerfen. Das ist aber noch ganz äußerlich. Aber immerhin, wir strengen schon unseren Geist an, dass wir jetzt im Mineralischen irgendwas gestalten können. Aber es wird weitergehen. Wir werden fähig werden, ins Reich des Lebendigen hineinzuarbeiten. Das heißt, die Lebensätherkräfte jetzt nicht nur auf der Ebene der Kristallbildung zu sehen, sondern sie vor allem auch dort zu sehen, wo Leben geschaffen wird. Und da wird eine wichtige Aufgabe sein, Leben, ja, wir würden heute sagen, künstliches Leben auf Erden zu erschaffen. Man bastelt jetzt schon ein bisschen an solchen Dingen herum, es ist noch ganz rudimentär. Aber und es wird auch nicht genau auf diesem Weg gehen, wie man es heute in den Naturwissenschaften versucht. Aber es gibt bereits den Begriff, also künstliches Leben, und wo halt einfach wirklich aus molekularen Bestandteilen Leben zusammengebastelt wird, etwas, was funktioniert. Geht aber noch nicht so, dass wir wirklich ein ganzes Lebewesen schaffen können. Wir können einzelne Teile schaffen, wir können anfangen, ja, Viren zu verändern und umzubauen und neue daraus zu bauen und ihnen spezielle Eigenschaften einzubauen. Alles das ist im Laufen. Aber da ist trotzdem etwas, was so an der Schnittlinie ist zwischen Kristallinem, nämlich interessanterweise, und Lebendigem. Mit dem fangen wir jetzt an. Ich meine, es ist kein Zufall, dass gerade jetzt auch diese ganze Viruserscheinung da ist. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass das irgendwer im Labor gebastelt hat, auf das will ich gar nicht hinaus. Es ist nur eine Begleiterscheinung dessen, dass wir in diesen Bereich unsere Finger hineinstecken. Sicher, Viren gab es schon in der Vergangenheit und es gab immer wieder Epidemien. Aber vieles, was jetzt kommt, hängt damit zusammen und in der Art, wie es kommt, hängt damit zusammen, dass wir ja langsam unsere Finger da hineinstecken und halt noch sehr, sehr ungeschickt sind und Folgeerscheinungen davon auch tragen müssen. Das ist halt natürlich den Leuten, die das basteln, noch nicht so ganz bewusst, mit welchen Kräften sie da wirklich spielen und was sie freisetzen dadurch, direkt oder indirekt. Aber allein also die geistige Beschäftigung mit diesen Dingen, dass man solche Dinge im Labor versucht, hat Wirkungen in der ganzen Erdenwelt draußen. Verändert die Lebenswelt auf der Erde, verändert die Welt der Viren draußen. Und das heißt also, die Verantwortung, die der Mensch hat, wenn er da hineingreift, geht nämlich noch weit darüber hinaus, über das, was er äußerlich im Labor tut. Es geht nämlich in diese ganzen Dinge, geht hinein, sehr deutlich etwas, schau brav, meine Schüler schicken mir Nachrichten am Laptop, in diese Dinge geht etwas ein von den tieferen seelischen und geistigen des Menschen, ohne dass es heute noch im Bewusstsein bemerkt. Also das heißt, darum sagt Rudolf Steiner einmal, was heißt einmal, mehrmals ganz deutlich, in der Zukunft wird der Labortisch zum Altar werden müssen, wenn eine heilsame Entwicklung stattfinden soll. Das heißt, der geistige Impuls, aus dem ich etwas mache, die Seelenhaltung, die ich dabei habe, wird entscheidend darüber sein, ob das, was da im Labor sozusagen künstlich entsteht, heilsam für die Menschheit und für die Erdentwicklung ist, oder ob es etwas ist, was zerstörende Kräfte hineinträgt. Und wir stehen jetzt in unserem Jahrhundert sehr stark an dieser Grenzlinie, wo wir uns dessen bewusst werden sollten, wenn wir nicht einfach blind herumfuhrwerken wollen durch unsere Technik und dadurch einen Schaden anrichten, der ja nur sehr schwer gut zu machen ist vielleicht. Das ist das Problem, also, und das ist wirklich das große Problem in unserer Zeit. Ich war, die materialistische Naturwissenschaft hat sehr, sehr viel geleistet. Ich bin selber Naturwissenschaftler, bin in dem Bereich tätig. Aber wo wir an der Grenzlinie stehen, wo wir bewusst uns werden müssen, unsere ganze geistige, seelische Haltung geht ein in unsere Werke. Und der Schwelle stehen wir jetzt. Wir sind also haarscharf dran, mit unserer Technologie heute Dinge zu tun, wo wir wirklich nämlich unsere seelisch-geistige Gesinnung mit hineintragen in das, was da ja bildlich gesprochen im Reagenzglasl passiert. Ich meine, dass das in den Theorien der Naturwissenschaft noch nicht vorkommt, ist ja kein Beweis, dass es das nicht gibt, sondern es ist nur ein Zeichen, dass man halt noch nicht aufmerksam geworden darauf ist. Aber die Zeit fängt jetzt an, wo wir uns dessen bewusst werden müssen, wenn wir Unheil vermeiden wollen. Weil die Kräfte gehen hinein. Wir sind also mit unseren Werkzeugen also bereits so weit, dass in Wahrheit da das eben nicht nur eine äußere physische Betätigung ist, sondern wo unmittelbar auch seelisch-geistige Kräfte hineinfließen in das Werk. Wird sich sehr, sehr viel entwickeln in der Zukunft. Und da ist selbst die fantastischste Technik, die man sich heute erträumt, noch eine Kleinigkeit gegenüber dem. Und vieles davon wird relativ bald kommen. Bald heißt also, sage ich mal, in den nächsten, Jahrzehnten ist vielleicht zu früh gesagt, aber in den nächsten Jahrhunderten mit Sicherheit. Also wir werden in den nächsten Jahrhunderten mit Sicherheit, also das betont auch Rudolf Steiner ganz stark, so weit kommen, dass wir künstliches Leben erschaffen können, wirklich also aus dem toten Stoff heraus. Und das wird auch notwendig sein, weil die Erde selber ist in einem Sterbensprozess drinnen. Einen Sterbensprozess, der ja zusammenhängt mit unserer Menschheitsentwicklung, aber nicht nur, weil wir einfach halt viel falsch gemacht haben, sondern ja, man könnte fast sagen, es ist in gewisser Weise ein Opfer. Die Erde opfert sich in einer gewissen Weise, um die Menschheitsentwicklung möglich zu machen. Wir werden also vorhin einmal sehen müssen, wie viele Kräfte der Erde eigentlich der Mensch verzehrt im weitesten Sinne und im Grunde nur mehr Schlacke zurücklässt. Und das in einem sehr, sehr hohen Tempo. Und das ist ein Prozess, der aber nicht aufzuhalten ist, aber der so weit vom Tempo her verzögert werden muss, solange die Menschheit und mit ihr die Naturwelt hier einfach die Erde, die physische Erde für ihre Entwicklung braucht. Weil die Erde wird irgendwann einmal verschwinden, wie jeder Planet, alles Physische zerfällt. Also an sich ist das was ganz Normales und auch Gesundes, nur ungesund wird es, wenn das zu früh erfolgt. Weil so wie wir körperlich einfach sterben müssen und sollen, ich meine, das ist so ziemlich die einzige Gewissheit, die wir im Leben haben, dass wir physisch sterben werden. Und so wird auch die Erde sterben, so wird die Sonne sterben, so wird der ganze Kosmos irgendwann einmal sterben. Das muss so sein. Weil sonst würde eine höhere geistige Entwicklungsstufe nicht erreichbar sein. Das muss also einmal sein. Wir müssen eigentlich froh darüber sein, dass es so ist. Schon rein äußerlich wäre das ein Wahnsinn, wenn kein Lebewesen auf Erden mehr sterben könnte. Ja, wie sollte das weitergehen? Man braucht ja eh nur kurz nachdenken, das geht nicht. Also es ist schon in Ordnung, dass das so ist. Wir haben halt nur heute, schieben wir gern den Tod immer weg. Aber eigentlich müssen wir glücklich sein darüber, dass es ihn gibt. Das heißt ja nicht, dass wir gleich morgen sterben müssen, sondern das Erdenleben ist dazu da, um unsere geistigen Kräfte zu entfalten, unser Bewusstsein für diese Kräfte zu entfalten, nach und nach. Dazu brauchen wir dieses irdische Dasein, dieses Dasein im mineralischen Stoff. Ich habe das letzte Mal erzählt. Letztlich müssen wir uns irgendwann einmal dem Christus dahin nachfolgen, dass wir uns bis ins Mineralische des Knochensystems hinein wirklich inkarnieren. Also bis da drin mit unserer Ich-Tätigkeit in Wahrheit drinnen stecken, das ist jetzt langsam erst am Anfang, aber es ist am Anfang. Und genau das wird uns auch dazu befähigen, aus dem toten Stoff, aus dem kristallinen Stoff namentlich, künstlich Leben zu erzeugen. Das ist es, was uns befähigt, was also der geistige Hintergrund dieser Befähigung ist. Und im gesunden Sinn wird es aber nur dann gelingen, wenn wir eben das Bewusstsein entwickeln, ja, aber da fließt sehr viel mehr hinein, als nur das, was wir da äußerlich vielleicht im Labor zusammenpanschen, sondern es fließen hinein, es wirken hinein unsere Lebensätherkräfte, es wirken hinein unsere Seelenkräfte und es wirkt unser Geistiges hinein, gestaltend. Und das entscheidet darüber, was dann in diesem künstlichen Leben wirklich lebt. Ob das gesunde Lebensätherkräfte sind oder ob es das Gegenteil davon ist. Wir benutzen heute die gegenteiligen Kräfte. Also, Rudolf Steiner hat interessante Vorträge darüber gehalten, wie gewisse zerstörerische Kräfte zusammenhängen oder eine Art negatives Spiegelbild sind ganz hoher geistiger Kräfte. Also da schildert er zum Beispiel, wie die Kräfte der Seelenwelt, also die Astralkräfte, wenn die in die zerstörerische Seite gewendet werden, in die dunkle Seite gewendet werden, wobei ich gleich sage, wir brauchen auch diese Kräfte, wir brauchen es, wir müssen sterben können, also brauchen wir auch Sterbekräfte in uns, daher brauchen wir sie auch. Also es ist nicht gleich ein Verteufeln der ganzen Geschichte. Und da helfen uns die Widersacher, das ins Gegenteil zu kehren, damit wir unter anderem auch sterben können und die Erde auch. Aber wenn diese Kräfte sozusagen auf die dunkle Seite, wenn man so will, auf die untersinnliche Seite, sagt Rudolf Steiner auch, nicht nur auf die sinnliche, sondern auf die untersinnliche Seite gewendet wird, dann werden daraus die Kräfte der Elektrizität. Und wenn die Kräfte der unteren geistigen Welt, des sogenannten unteren Devachans, wenn die noch in die untere Seite, also ins Dunkle gewendet werden, entstehen daraus noch stärkere Kräfte, die von der geistigen Seite her gesehen noch problematischer werden können, der Magnetismus. In der Physik hängt es sehr stark zusammen, Elektrizität und Magnetismus, das ist nichts anderes als das Wechselspiel halt der luziferischen und der ariemannischen Kräfte. Der Luzifer ist nämlich der eigentlich Lichtätherisches im Grunde auch hinunter verwandelt in die Kräfte der Elektrizität. Also man kann es auch so sehen, dass man sagt, Lichtätherisches wird zur Elektrizität verwandelt. Und man kann sagen, Klangätherkräfte werden verwandelt zum Magnetismus. Brauchen wir aber, ganz wichtig. Wäre schrecklich, wenn es auf unserer Erde keinen Magnetismus gäbe. Wir hätten nicht die schützende Magnethülle unserer Erde, die vieles an kosmischer Strahlung von uns abhält. Es hätte sich kein Leben entwickeln können. Also es ist ganz was Wichtiges und trotzdem sind diese magnetischen Kräfte eigentlich zerstörerische Kräfte. Naja, und noch stärkere Kräfte hängen zusammen dem, was heute so Kerntechnologie ist, Kernkräfte. Wird ja in der Physik auch als eigene Kräfte gewertet, also die starke Kernkraft. Es gibt auch eine schwache Kernkraft, also es sind zwei Facetten heute davon. Und diese Kernkräfte entstehen in den Lebensätherkräfte, auf die andere Seite gewendet werden. Und das sind die am meisten zerstörerischen Kräfte. Und das heißt, das Entscheidende in der Zukunft wird werden, wenn ich wirklich zum Beispiel künstliches Leben erzeuge, welche Kräfte nehme ich da hinein? Oder wie viel nehme ich von den zerstörerischen Kräften hinein? Im Lebendigen muss immer beides vorhanden sein. Es ist immer beides vorhanden, die aufbauenden und die zerstörerischen Kräfte. Beides ist vorhanden. Beides wirkt hinein. Wir haben in unserem Organismus elektrische Kräfte, wir haben magnetische Kräfte, ja, wir haben sogar ganz latent Kernkräfte in uns. Und die Frage ist, wenn wir nur anfangen, künstlich Leben zu erzeugen. Also wir sind sehr knapp dran. Die Naturwissenschaften sind knapp dran. Aber ohne noch die andere Seite zu ahnen. Aber dann ist die Frage, können wir ganz bewusst und verantwortlich es so machen, dass nicht die Zerstörungskräfte darin überwiegen. Es wird was ganz, ganz Wesentliches sein. Und überhaupt, also in der Wissenschaft, in der Technik, die Technik ist die Anwendung der Wissenschaft im Grunde, der Naturwissenschaften vor allem, wird es sehr, sehr bald, also entscheidend sein, den geistigen Anteil zu erkennen dabei. Und Rudolf Steiner spricht von einer ganz neuen Technologie, die sich entwickeln wird, die ganz bewusst damit rechnet, dass Geistiges, Seelisches, Ätherisches vom Menschen überströmt in die Maschine. Nicht nur in die Herstellung, in den Entwurf der Maschine, sondern in die Tätigkeit der Maschine. Er nennt sogar also Beispiele, dass es Ansätze dazu bereits gegeben hat. Die sind auch äußerlich in der Wissenschaft bekannt, aber halt sehr, sehr umstritten, wenn man nicht eben einfach draufgekommen ist, wie das Ganze funktioniert, dann hat man gesagt, das ist irgendeine Scharlatanerie oder sowas. Also es gab zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika einen Mann, Keeley hieß er, der einen sogenannten nach ihm benannten Motor entworfen hat, also später wurde er dann nach ihm benannt, den Keeley-Motor. Und der hat aber peinlicherweise nur funktioniert in seiner Gegenwart. Das war genau das Problem, das er dann damit hatte. Ich meine, der hat also sehr, 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 sehr große Kraft entwickeln können, dieser Apparat. Und das sollte ja, also es wurde sogar eine Aktiengesellschaft dafür gegründet und das hat immer bestens funktioniert, aber leider Gottes ist, wie sie ausgeschlossen, nur wenn der Herr Keeley dabei war. Und das heißt, an der Serienproduktion war nicht zu denken, weil den Keeley konnte man halt leider nicht vervielfältigen. Und bei niemand anderen hat der Motor funktioniert. Und natürlich entstand die Gerüchte, ja, der macht irgendeinen Trick, muss der haben oder was drauf. Also jedenfalls ist es halt dann nicht ernst genommen worden. Aber da war ein erster Anfang einer Theologie war es nicht, Technologie, wo wirklich Kräfte des Menschen, und zwar in dem Fall wirklich also ätherische Kräfte namentlich, aber dahinter eben auch mitschwingend seelische und geistige Kräfte, überfließen in die Tätigkeit dieser Maschine. Und diese Maschine hat nicht mit Elektrizität gearbeitet, nicht mit Magnetismus, sie hat auch nicht irgendeine Kohlefeuerung oder sonst etwas gehabt, sondern sie hat, ja, man könnte sagen, durch einen harmonischen Zusammenklang von Schwingungen wurde sie angestoßen. Aber funktioniert hat es nur, wenn der Herr Keeley dabei war und ja eigentlich auf musikalischem Weg diese Maschine in Schwung gebracht hat. Und diese Schwingungskräfte haben sich so verstärkt, dass da also sehr große Kräfte freigesetzt werden konnten. Und von dem sagt Rudolf Steiner, das war so ein erstes Aufblitzen einmal so von so etwas. Und das ist aber dann wieder in Vergessenheit geraten, beziehungsweise es konnte niemand nachbauen, ja, weil er nicht über die geistigen Kräfte verfügt hat, die dieser Keeley, ja weiß ich nicht, aus seiner Anlage heraus hatte. Er wusste wahrscheinlich selber nicht ganz genau, warum das wirklich funktioniert, aber es hat funktioniert. Ich meine, er hat selber alle möglichen Erklärungen dafür zusammengeschrieben und so weiter, die auch von den Naturwissenschaftlern studiert wurden und halt für nicht wissenschaftlich genug empfunden wurden und es auch nicht sind. Also das heißt, er konnte sich selber nicht hundertprozentig Rechenschaft geben über das, was er tat, aber er hat halt den richtigen Instinkt dafür gehabt, sagen wir mal so. Also er war in so ein erstes Aufblitzen dieser Dinge. Aber solche Dinge werden laut Rudolf Steiner in Zukunft kommen. Und Naturwissenschaftler werden einmal sicher zunächst einmal skeptisch sein, aber man wird es mit der Zeit ganz äußerlich nachweisen können, dass das funktioniert. Das ist der Punkt. Und ein erster Punkt, wo man solche Wirkungen, also wo Wirkungen vom Menschen auf die Technik oder auf die Produkte, die der Mensch herstellt, wo man das nachweisen kann, ist zum Beispiel in der Art, ja, wie man Arzneimittel herstellt, namentlich homöopathische Arzneimittel. Da ist es nämlich ein weiter riesiger Unterschied. Also homöopathische Medikamente entstehen dadurch, dass eine Stammlösung in mehreren Schritten verdünnt wird. Also ums Zehnfache oder Hundertfache, je nachdem, ob es eine Dezimalverdünnung, das sind die D-Werte bei den homöopathischen, wenn ein C davor steht, ist es eine Hunderter Verdünnung. Da wird also die Ursubstanz genommen, aufs Zehnfache verdünnt und das Wichtige dabei ist das Schütteln. Und zwar eben wirklich vom Menschen, der geht etwas über, wenn es eben wirklich ein Mensch schüttelt. Und das macht einen Unterschied. Den Unterschied kann man auch durchaus nachweisen mit sogenannten bildschaffenden Methoden. Das sind nicht die bildgebenden Verfahren, die heute in der Medizin sind, also Tomographie und dergleichen. Das hat ein bisschen einen anderen Namen, bildschaffende Methoden. Da nimmt man ein paar Tropfen von dem Arzneimittel und lässt es in einem Filterpapier zum Beispiel hochsteigen. Also sogenannte Steigbildmethode. Und ein bisschen gibt man dazu ein Silbersalz. Das Silbersalz dient nur dazu, dass man nachher das Bild sozusagen wie eine Fotografie entwickeln kann. Weil Silber ist lichtempfindlich. Also das steigt mit dem Ganzen. Und da entstehen aber dann Formen. Also ein Steigbild und das bildet Formen, wenn das hochsteigt. Und diese Formen sind je nach Qualität dieses Arzneimittels oder auch bei Lebensmitteln geht es auch, sind sie unterschiedlich stark ausgeprägt und harmonisch ausgeprägt, nicht harmonisch ausgeprägt oder ganz einfach. Das funktioniert, ist mittlerweile auch schon vermessen worden. Gerade hat muss man ja alles vermessen. Also es gibt sogenannte Bildanalyse. Verfahren, also mit Hilfe künstlicher Intelligenz funktioniert das Mustererkennung. Und mit künstlicher Intelligenz betriebene Mustererkennungssysteme können zwar nicht vielleicht wirklich aussagen, welche geistige Bedeutung dieses Steigbild jetzt hat, aber sie können nachweisen, wie komplex es ist. Also das heißt, wie groß die Formenvielfalt darin ist, wie die Harmonie des ganzen Gebildes ist. Und die ist eben dort bei hochqualitativen Lebensmittel, Arzneimittel oder so weiter deutlich stärker ausgeprägt als ja, bei dem, was man halt durchschnittlich im Supermarkt kauft oder bei den bei vielen pharmazeutischen Präparaten. Da ist das Steigbild einfach sehr flau. Was zeigt, dass eigentlich keine Lebenskräfte damit vermittelt werden. Während eben gerade mit diesen rhythmisch geschüttelten Präparaten in Wahrheit wirklich Lebenskräfte in dieses Lösungsmittel aufgenommen werden. War ein Argument, wo viele klassische Mediziner oder auch Chemiker oder so sagen, ja, wenn das immer mehr verdünnt wird, da ist ja schließlich irgendwann gar nichts mehr an Substanz, denn das ist ein pures Lösungsmittel, was wollt's mit dem? Das ist eine Scharlatanerie. Ja, ist es eben nicht. Weil dieses Lösungsmittel, da geht's nicht darum, dass es andere Stoffe aufnimmt, sondern dass es Lebenskräfte aufnimmt. Und diese Lebenskräfte geben sich eben durch ihre Gestaltungskraft kund. Darum zeigt sich das in dem Steigbild drinnen. Also das ist so und da hängt es eben sehr stark davon ab, auch bei der Qualität eben, hat das ein Mensch geschüttelt? Oder hat das bloß eine Maschine gemacht? Die macht ja, ich kann es lemniskatisch machen, die Maschine kann ja alles, kann ich mechanisieren, aber wenn es ein Mensch macht, ist es was anderes. Ist es was anderes. Ja, es werden vielleicht in der Zukunft Maschinen entstehen, die das auch können, indem sie die Kräfte des Menschen, der diese Maschinerie in Gang setzt, aufnehmen. Das werden aber keine Maschinen mehr sein, die noch an mechanischen Takt arbeiten, sondern die einfach fähig sind, den Lebensrhythmus oder den Rhythmus der Lebenskräfte des Menschen aufzunehmen. Und die sogar dadurch angetrieben werden, wie bei diesem Kiele-Motor. Warum erzähle ich? Ihr werdet euch jetzt denken, ja, wir sind in der Apokalypse, warum erzählt er jetzt von den ganzen Maschinen und dem Zeug? Ja, wir reden ja eigentlich darum, wie können wir die Kräfte des Tieres in was Gutes verwandeln. Da werden wir diese Kräfte brauchen. Das da drinnen, nämlich in dem, was unser Tier ist, steckt unser größtes Kraftpotenzial. Das Problem ist nur, dass dieses größte Kraftpotenzial durch die Wirkung der Widersacher, na sagen wir mal, verdorben oder beeinträchtigt ist. Und wir brauchen aber diese Kräfte für die Zukunft. Aber wir müssen sie auf die positive Richtung bringen. Ich meine, wir sind heute noch nicht fähig, aus dem Nichts heraus Lebensätherkräfte zu schaffen, die das machen können. Wir müssen mit denen leben, die wir heute bekommen haben, die wir aber auch verdorben haben. Weil uns die Widersacher dazu halt verleitet haben. Es hat schon seinen Sinn in der Menschheitsentwicklung, trotz allem, aber wir müssen jetzt anfangen, das aufzuarbeiten. Also, wenn man so will, eine große Kräftebatterie steckt drinnen, in diesen Tieren drinnen. Und die müssen aufgearbeitet werden. Die müssen verwandelt werden. Wenn wir das tun, dann helfen wir in Wahrheit auch den Widersachern. Also das ist, ja, ich muss jetzt fast innehalten und ich bitte euch, macht euch bewusst, welches Gewicht das hat. Welches Gewicht das hat. Nämlich auch für die Frage, was ist gut, was ist böse und so weiter. Also im Grunde die schlimmsten Dinge, die wir in uns tragen, bieten das Potenzial überhaupt erst, aus dem wir die Kräfte durch Verwandlung schöpfen müssen, schöpfen können, um in der Zukunft daraus was Heilsames zu machen. Da kommen natürlich dazu auch Kräfte, die wir aus dem Kosmos herausholen. Also von außen, die noch unverdorben sind bis zu einem gewissen Grad. Wobei das heute sehr schwierig ist, weil im Moment die durch die Tätigkeit des Menschen die geistigen Kräfte, die hereinkommen, schon in der Höhe der Erdensphäre irgendwo da oben, also sprich äußerlich gesehen in der Erdatmosphäre irgendwo da oben, schon verdorben werden. Das ist das große Problem. Also selbst das, was von der Sonne herunterkommt, kommt heute nicht in reiner Form herein. Also das, was in der Vergangenheit einfach reinste Kraft war, die die Natur gestaltet hat, ist es heute nicht mehr. Schuld ist der menschliche Einfluss. Also das heißt, die Verschmutzung der Erde, wenn man so will, der Erdatmosphäre, der ganzen Erdensphäre, geht viel, viel, viel weiter noch als das, was heute in den Zeitungen darüber steht. Das ist die Spitze des Eisberges. Und wenn man nur das Äußerliche kurieren irgendwo, wird das bei weitem nicht genügen. Das ist das Problem. Ich meine, natürlich sollen wir dazu beitragen, dass weniger Kohlendioxid oder was ausgestoßen wird. Das ist schon klar, das ist aus dem Gleichgewicht. Aber das alleine wird nicht ausreichen, um eine heilsame Entwicklung für die Zukunft zu machen. Das geht um viel, viel stärkere und viel, viel größere Kräfte noch. Und wir stehen eben, wie ich sagte, kurz davor, dass wir mit diesen Kräften wirklich, ja, bewusst zu arbeiten anfangen sollten. Weil wenn wir weiter unbewusst damit arbeiten, werden sie zerstörerisch wirken, weil dann arbeiten wir großteils mit den unverwandelten Kräften, die da in diesen Tieren drinnen stecken. Und gut wird es nur laufen, wenn wir diese Kräfte verwandeln. Ganz bewusst, das heißt, wo wir uns ganz bewusst sind, welche Geistigkeit, welchen geistigen Impuls ich da hineinlege, welche Seelenkräfte ich damit entwickle, welche Lebensätherkräfte ich dabei formen kann, die da hineinfließen. In dieses, ja, von mir aus auch technische Produkt. Weil letztlich, wenn ich so ein Pharmazeutikum, zum Beispiel ein homöopathisches Präparat mache, dann ist das halt ein pharmazeutisches Präparat. Ja, aber da liegen diese Kräfte drinnen. Und das ist das genau Vergleichbare irgendwo mit dem, was wir tun, wenn wir etwa in der Landwirtschaft, in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, da jetzt diese Präparate händisch anrühren, nicht maschinell anrühren. Und in das Rühren hineinlegen den ganzen geistigen Impuls. Aber dazu muss ich natürlich eine entsprechende Konzentration entwickeln, um diese geistigen Kräfte hineinzulegen. Weil wenn ich natürlich und denke schon ans Mittagessen und ans Flascherl Bier, das ich dann trinken werde, nichts gegen das Mittagessen zu sagen, aber dann wäre ja auch nicht sehr viel aufbauende Kräfte hineinrühren. Sondern wo ich einfach mit dem wirklich klaren Bewusstsein arbeite, ich als Mensch hole hohe kosmische Kräfte herein, die nämlich durch die Natur nicht mehr hereinkommen, weil da ist eine Decke darüber, die ich aber durch mein Ich hereinholen kann, in mein Seelisches hineinführen kann und über mein Seelisches in die Lebenskräfte und von da in die Natur fließen. Das ist der Punkt. Also die Zukunft heißt auch das, was uns heute die Sonnenkräfte von außen liefern und was immer mehr aber gestört wird durch die Zerstörungskräfte, die mit der Menschheitsentwicklung verbunden sind, das muss ich immer mehr ausgleichen durch geistige Kräfte, die ich übers Ich hereinhole und von da in die Natur hineinbringe. Das ist unsere große Aufgabe, unsere große Chance. Eben die ganze Naturlandschaft zu einer, und zwar jetzt im besten Sinne des Wortes, zu einer Kulturlandschaft zu machen. Das heißt, einer Landschaft, die in Wahrheit noch etwas Höheres ist, als die Natur, so wie sie jetzt draußen ist, im Urzustand. Also keineswegs machen wir was Positives für die Erdentwicklung, wenn wir sagen würden, naja gut, also wir haben so viel Blödsinn gemacht, zurück zur Natur, und das heißt also zurück zum Urzustand, nach Möglichkeit. Abgesehen davon, dass das sowieso nicht funktionieren wird. Aber das wäre in jedem Fall ein Weg nach abwärts. Also wir müssen auf neuen Wegen neue Lebenskräfte hineinbringen in die Natur. Ja, das ist auch Christus Impuls, der durch unser Ich wirkt, mit unserem Ich wirkt. Aber das müssen wir wollen. Wenn wir es nicht wollen, es passiert nicht von selber. Da haben wir oft gesprochen, der Christus macht nichts, wenn wir es nicht wollen. Weil sonst würde er uns die Freiheit nehmen. Wir sind nicht einfach das willenlose Gefäß, durch das, was reinkommt und wirke durch mich. Wenn ich das nicht will, wirkt es nicht. Wenn ich mich öffne, je mehr ich mich öffne dafür und bereit bin, das in mein Ich aufzunehmen, dann habe ich jede Unterstützung, die ich nur haben will. Aber ich muss es eben bewusst wollen. Und dafür ein erstes Verständnis zu schaffen, das ist jetzt, hier und heute unsere Aufgabe. Ein erstes Verständnis. Also das heißt, es irgendwie wenigstens nachvollziehen zu können, nicht zu sagen, mein Gott, was redet der Spinner da daher, der ist ja völlig abgehoben. Wir werden jetzt sicher viele, wenn ein paar Materialisten zuschauen, weiß ich nicht, wahrscheinlich werden sie die Apokalypse nicht anklicken.
Oder zumindest gleich wieder wegklicken, wenn nicht dort das Schreckensszenario gezeigt wird, wo Gruselfilm. Aber wenn so ein gestandener Materialist zuhört, wird er sagen, klopf, klopf. Nein, ist es nicht. Ich meine, wahrscheinlich kann ich es nur noch nicht so deutlich und klar ausdrücken, aber da steckt etwas dahinter, was in nächster Zukunft wichtig ist. Wirklich wichtig ist, und wenn es in nächster Zukunft wichtig ist, heißt das, wir sind so weit. Wir sind so weit, diese Kräfte erregen machen zu können. Wir müssen es nur wollen. Und das hängt aber eben auch damit zusammen, dass wir die Kräfte, die in diesen beiden Tieren drinnen liegen, also namentlich einmal in dem ersten Tier, diese Kräfte können wir nützen, die des zweiten eher nicht, aber die müssen wir halt einfach zumindest wegbringen. Wir können also die Kräfte des zweiten Tieres nicht wirklich verwandeln. Das haben wir auch schon angedeutet. Aber die muss man halt dann wirklich ausscheiden. Die werden letztlich ein Ausscheidungsprodukt sein. Also da sind wir nicht mächtig genug, das vollkommen aufzulösen. Aber zumindest die Kräfte, die durch die luziferischen Wesenheiten, durch die arimanischen Wesenheiten und hoffentlich zum Teil zumindest auch die Kräfte der Asuras, also diese dritte Widersacher-Gilde, die da im Hintergrund schwebt, dass wir diese Kräfte verwandeln, erlösen können. Zu einem Teil zumindest. Es wird nicht alles gelingen, ist auch nicht notwendig. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit, aber nur Zeit haben heißt nicht, ja, heute brauche ich noch nichts machen. Morgen ist auch noch ein Tag. Das kennen wir ja. Also die ersten Anfänge, so gut es halt geht. Und der erste Anfang ist einmal, dass wir fix noch einmal unser Denken, unser Erkenntnisstreben so bildsam, so elastisch machen, dass wir diese versponnenen Gedanken, die ich euch jetzt angedeutet habe, dass man die nachvollziehen kann. Dass man sagt, ja, aber da ist was dran. Der hat es vielleicht botschert ausgedrückt, aber ja, da ist etwas drinnen. Ich fange an, in meinem Denken diese Kraft zu spüren. Puh. Ja, was sind denn unsere Denkkräfte? Ja, sie kommen aus dem Geistigen heraus, natürlich. Aber so auf der elementaren Ebene unten sind es vor allem Lebensätherkräfte. Klangätherkräfte und Lebensätherkräfte. Mit denen denken wir. Schon die ganze Zeit, nur wir kriegen es nicht mit, weil das, was da lebendig herauskommt, erstirbt. Es erstirbt am Werkzeug des Gehirns. Und dann wird uns der Gedanke bewusst. Und das, was uns bewusst wird, ist der Leichnam. Der Leichnam des wirklichen Denkens. Das heißt, der Leichnam im Grunde dieser lebensätherischen Formbildekraft. Und das erstirbt und dann wird es unserem Gehirn bewusst. Das ist das Werkzeug dazu. Dann brauchen wir es halt im Moment noch. Es wird nur eine Weile sein, dass wir es brauchen. Aber wir können anfangen, sollten anfangen, und darauf zielt die Anthroposophie ganz stark hin, ein lebendiges Denken zu entwickeln, das diese Gedankenbildung ja schon ein Tick früher abfangen kann, bevor es noch ganz erstorben ist am Gehirn. Das heißt, mit dem Bewusstsein einen Schritt früher aufzuwachen. Solange also diese Bildekräfte noch wirken, zum Beispiel im Gehirnwasser gestaltend wirken oder so, da ist es ja auch drinnen, nur da wird es uns nicht bewusst. Und wie das Blut fließt da drinnen, da wird es uns auch noch nicht bewusst. Es wird uns immer erst bewusst, wenn das erstirbt und eigentlich den Nerv zerstört, irgendwo für einen Moment zumindest. Und wenn ein Nervimpuls durchgeht, wo ist der Nerv im Moment einmal K.O., hängt in die Zunge raus, ist ein Moment beeinträchtigt, kann für eine kurze Zeitspanne nicht mehr einen weiteren Impuls leiten, muss erst wieder regenerieren. Ja, während des Regenerierens fließen schon wieder Lebenskräfte hinein in Wahrheit. Aber das verschlafen wir wieder. Wenn wir das mitkriegen könnten alles, also das heißt, bevor es erstirbt und nachher ist das andere wieder belebt, dann wissen wir erst, was lebendiges Denken ist. Und das kann heute jeder Mensch entwickeln, wenn er will. Jeder Mensch kann das entwickeln. Es ist nur unser Erziehungswesen, unser Bildungswesen, so wie es im Großen und Ganzen heute läuft, nicht sehr geeignet dazu, diese Entwicklung zu fördern. Weil wir halt ganz einseitig auf dieses logisch ableitende, berechnende trainiert werden. Wir brauchen das auch. Keine Frage. Also ich sage nicht alles das raus. Ich sage nicht Naturwissenschaften raus, nein, vielleicht gar Mathematik raus, nein, ganz und gar nicht. Nur wir müssen lernen, dass wir diese Sachen, die wir heute mit dem Toten denken, das heißt mit dem Abgestorbenen erfassen, nur erfassen, dass wir das einen Tick früher, einen Moment früher erfassen, bevor es ganz abgestorben ist. Dann merkt man, aha, Mathematik, das meiste kommt eigentlich aus den Klangätherkräften. Ich muss eigentlich diese Klangätherharmonie spüren, erleben in meinem Denken und erleben, wie daraus erst das Abstrakt-Mathematische herausfällt. Das ist ein Ausscheidungsprodukt davon. Und wenn ein genialer Mathematiker da ist und er seine Einfälle hat, dann kommen die aus dem lebendigen Bereich, selbst wenn er sich dessen nicht bewusst ist, aber von dort kommen sie. Und es sind dieselben Kräfte, wo ein Musiker auch seine Inspirationen kriegt. Manchmal sind es sogar beides, können beides sein, also für gute Mathematiker sind auch gute Musiker, muss nicht sein, aber kann sein. Sicher sind manche Musiker ganz gute Mathematiker, weiß ich nicht. Aber es hängt sehr eng zusammen. Es hängt zusammen, eben, dass ja, im Grunde die Sphärenharmonien des ganzen Kosmos erlebt werden. Die gehen in diese Ätherkräfte hinein, in die Klangätherkräfte, die gehen ins Denken hinein und aus dem heraus die Natur verstehen, die Natur erfassen, wie Lebensätherkräfte, Klangätherkräfte zunächst einmal hineinfließen können in das Ganze. Und weil die Lebensätherkräfte sind noch eine Stufe höher, die sind halt noch schwieriger zu erfassen. Aber um die geht es eigentlich. Und wir sind aber heute so weit im Prinzip, dass wir sie erfassen können. Wir haben die Christuskraft in unserem Ich und die Christuskraft ist es, die diese Lebensätherkräfte in der Welt geschaffen hat, in Wahrheit. Nicht wahr? Und diese Kräfte haben wir auch in unserem Ich drinnen. Und wenn wir schon noch nicht so weit sind, dass wir jetzt wirklich so aus dem Nichts heraus Lebensätherkräfte schaffen können, aber wir können zumindest die Lebensätherkräfte bewusst erfassen. Weil wir können lernen sozusagen daran, so wie man halt einmal einen Buchstaben anfängt nachzuzeichnen, so kann ich einmal anfangen, die gestaltenden Lebenskräfte, die einmal da sind, die in der Natur sind, einmal wirklich zu verfolgen und in ihrer Entstehung, nicht nur in ihrem fertigen Produkt, sondern in ihrem Werden, in ihrer Gestaltungskraft daher zu erfassen. Das ist das, was anfänglich Goethe hatte, warum er seine Metamorphosenlehre schreiben konnte. Also zuerst Metamorphose der Pflanzen und das dann auch auf die Tiere angewendet hat. Und schon da, das war der allererste Anfang, aber da hat er schon ganz tolle Gesetzmäßigkeiten erkannt. Und von dem aber viel dann nicht aufgenommen wurde in den Naturwissenschaften. Es ist zwar so, also die Biologen und namentlich die Darwinisten sagen, ja, der Goethe hat gute Ideen gehabt und der liegt ganz auf unserer Linie und der hat halt den Anfang gemacht. Ja, nur der Anfang ist halt sehr, sehr ins materialistische Denken erstorben dann. Und man müsste das, was bei Goethe, ja, wie soll ich sagen, aus seiner künstlerischen Anlage heraus geflossen ist, halt heute bewusster fassen. Daher ist dieses goetheanistische Denken und Anschauen heute ganz, ganz wichtig. Das kann sich jeder Mensch erwerben heute. Es gibt da viel, also es ist heute schon sehr viel, also tut sich im Bereich Bildekräfteforschung, wie man es nennt. Da geht es einmal ums Anschauen, das mit den Steigbildern ist halt ein erstes Beispiel dafür. Aber da gibt es durchaus mehr. Also eben, es gehört überall gemacht, zum Beispiel zu schauen, wie ist der Einfluss des Menschen auf das Produkt, das er erzeugt. Wie ist es anders, wenn das eine Maschine macht? Wie ist es anders, wenn es der Mensch macht? Welchen Unterschied macht es, mit welcher inneren Haltung und Gesinnung er es macht? Das sind Dinge, die man sogar wirklich äußerlich wissenschaftlich erforschen könnte. Da ist so die Schnittstelle irgendwo, weil draußen wollen sie halt immer irgendein Beleg haben. Das wird nicht für alles gehen, aber es wird genug gehen auf dem Gebiet, um zumindest zu zeigen, aha, da ist ein Einfluss da. Da ist ein Einfluss da. Das wird also ganz wichtig sein und das wird eben weitergehen, also dass wir uns verbinden mit den Produkten, die wir hervorbringen, bis in die Maschinenwelt hinein. Und der Steiner sagt, man glaubt es ja heute nicht, aber es wird so weit kommen, dass eine ganze Fabriksanlage, die Qualität dessen, was da rauskommt, wird abhängen von dem, der die Fabrik betreibt. Und es wird. Jetzt wird man sagen, naja, und wie ist das mit den vielen Arbeitern da drin sind? Ja, es wird Fabriken geben, da wird es keine Arbeiter drin geben. Es ist die Fabrik selber eine große Maschinerie. Aber das wird kommen, das wird sicher kommen. Ist nur die Frage, kommt es im Sinn, so wie man heute Maschinen denkt, oder kommt es in einem anderen Sinn, dass sie geleitet wird von einem Menschen, der starke geistige Fähigkeiten hat, eine starke Konzentrationsfähigkeit hat und seine Lebenskräfte, seine Seelenkräfte so im Zaum hat, dass die in rechter Weise da hineinfließen können, in die Tätigkeit dieser ganzen Fabrik. Es wird einen Unterschied ausmachen. Und Rudolf Steiner sagt, diese Fähigkeit wird ganz besonders im Westen drüben erwachen, im vielgeschmähten Amerika freuen. Die haben eine große Aufgabe. Und ich meine, was heute dort an Fantasien jetzt ausgegoren wird, da wird sicher ein Teil davon auch kommen. Da ist ein großer Teil davon etwas, was mehr halt von den Widersachern kommt, die sind halt auch stark. Aber sie werden die Fähigkeiten auch im positiven Sinn entwickeln, weil sie die besten Anlagen dafür haben. Also es wird auch davon abhängen, wo Menschen herstammen und unter welchen, ja, auch geografischen Bedingungen sie leben. Amerika ist was ganz Starkes von den Kräften. Ich meine, namentlich Westküste ist ja was immens Spannendes. Westküste vor allem von Amerika. Weil dort ist die stärkste Dynamik in Wahrheit, wenn man es jetzt geistig sieht, zwischen den luziferischen und den arimanischen Kräften. Äußerlich drückt sich das aus, also in der Kontinentalplatte, die sich da drunter schiebt, in die Tiefe hinuntergeht, wo auch ganz starke magnetische Strömungen sind unten. Und auf der anderen Seite ist da, wenn ich denke, so Kalifornien oder was, dieses gleißende luziferische Licht, das da ist. Also da sind ganz starke luziferische Kräfte, da sind ganz starke arimanische Kräfte, die mit den magnetischen Kräften arbeiten. Die luziferischen haben einen Einfluss auf die elektrischen Kräfte und die sind dort erwiesenermaßen in Amerika sehr stark. Und eben namentlich an der Westküste. Es ist so gerade, das begegnet sich. Der Ahriman zieht nach unten und der Luzifer nach oben. Aber das ist genau der Bereich, mit diesen Kräften zu arbeiten. Da sind die Kräfte des Tieres drinnen, das aber verwandelt werden muss. Die Frage ist, wie? Weil da in diesem Tier mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern, da sitzt drin im Grunde. Da wirkt der Luzifer mit, da wirkt der Ahriman mit und da wirken die Asuras mit, damit sie auch Spaß macht. Weil die Asuras sind die, die eigentlich, Luzifer und Ahriman ins falsche Gleichgewicht oder Ungleichgewicht bringen, wie auch immer, jedenfalls nicht in ein Gleichgewicht, das der Erdentwicklung förderlich ist. Die geben also dem Ganzen den Sog halt nach unten, während wir als Menschen dem Ganzen den Trend noch aufwärts geben könnten. Und darum ist es wichtig, also bis in die technologische Entwicklung hinein, ein Bewusstsein von diesem Hintergrund zu entwickeln. Also das versuchen wir jetzt ein bisschen, Licht hineinzubringen in dieses Dunkel. Und ich meine, es wäre schön, wenn ihr irgendwann einmal nachher sagt, na, die Apokalypse, das ist ein ganz tolles, schönes, lichtvolles Buch. Weil wenn man halt irgendwo draußen Apokalypse, jetzt yes, auch Weltuntergang. Ja, untergehen sollte eigentlich nur das, was die negativen Kräfte sind. Und das vielleicht soll nach Möglichkeit auch nicht alles untergehen, sondern verwandelt werden in was Lichtvolles, in was Positives hinein. Die Kraft haben wir. Also, indem wir diese Tiere anschauen können, sind sie schon einmal gar nicht mehr so gefährlich. Am gefährlichsten sind sie dort, wo sie unentdeckt arbeiten können. Und die Entwicklung ist natürlich auch da, dass sie gerne verdeckt werden. Also die Widersacher tun natürlich alles, sie zu verdecken. Und daher, das habe ich auch schon oft gesagt in den letzten Vorträgen, die Widersacher werden von jetzt an in der Zukunft alles daran setzen, um uns die äußere Welt so schön und glänzend und angenehm wie möglich zu machen. Aber mit dem kleinen Haken, der Aufstieg zum Geistigen funktioniert nicht. Es ist ein Glanz, der erzeugt wird mit Kräften, die eigentlich Zerstörungskräfte sind. Nur wir merken es halt dann nicht. Das ist das große Problem. Also wenn wir schon von Apokalypse als Weltuntergang sprechen, dann wird es ein sehr glänzender Weltuntergang, wenn wir den Widersachern folgen. Warum es trotzdem da in so schrecklichen Bildern gezeigt wird, heißt nur, es wird demaskiert in Bildern, was eigentlich dahinter steckt, hinter dem, was äußerlich so glänzend erscheinen wird, immer mehr erscheinen wird. Da wird es natürlich ein bisschen auf und ab geben, aber im Prinzip steuert die Welt darauf zu, durchaus von den Widersachern gewollt, eine im äußeren Sinn recht angenehme Welt zu sein. Weil sie wollen ja den Menschen auf ewig, auf lange Zeit jedenfalls binden daran, an die äußere materielle Welt. Das ist der Punkt, also namentlich der Ahriman will das und die Asuras wollen das. Und der Luzifer will schon eine gewisse Geistigkeit und was Seelenhaftes zulassen, aber halt in einem sehr engen Rahmen. Nicht das höhere Geistige, sondern das, die Geistigkeit halt, die seinem Reich entspricht und die ist halt nur ein Teilaspekt. Ein sicher schöner Aspekt, ein wohltuend zu erlebender, aber einer, der keine Entwicklungsmöglichkeiten bietet für die Zukunft. Das ist das Problem. Und im Übrigen, also das gerade an der Westküste von Amerika, einerseits die ganzen großen Zentren der modernen Technologie sind, wenn man nimmt Silicon Valley und so, oder weiß ich nicht, Zentrale von Microsoft und das ist alles irgendwo an der Westküste. Und Also das ist arimanische Technologie bis zum geht nicht mehr. Und auf der anderen Seite ist dort Kalifornien und so weiter, Westküste, der Ursprung der ganzen New Age Bewegung. Also so eine Art neue esoterische Bewegung, die aber komplett luziferisch ist, in Wahrheit. Und naja, genau das passende Stück zu den arimanischen Kräften ist. Und die beiden ziehen jetzt von beiden Seiten an den Menschen. Also diese Kräfte sind dort, das muss man sehen. Und aber die Menschen, die dort aufwachsen, sind sozusagen, die sind an diese Front gestellt, könnte man sagen. Und wir hoffen wir, dass das auch die Fähigsten sind, damit umzugehen. Die Bedingungen sind trotzdem die besten dort, damit umzugehen. Wir da haben andere Aufgaben. Also unsere Aufgabe in Europa etwa wird nicht hauptsächlich darin bestehen. Sie wird vielleicht, also ein Zipfel davon wird sein, eben ja, pharmazeutische Produkte herzustellen, die diese menschlichen Impulse aufnehmen. Das wird sicher bei uns auch ganz wichtig sein. Aber was noch viel wesentlicher wird, weil wir jetzt gerade beim medizinischen Bereich sind, Rudolf Steiner sagt, in der Mitte, also Mitte heißt Europa. Mitte Europas ganz besonders, aber Europa bis in den Osten hinüber, also namentlich also die ehemaligen Ostblockstaaten und da dieser Bereich, ist prädestiniert dafür, ja, Herr Steiner gebraucht ein eigentümliches Wort, das wird vielen komisch vorkommen, nennt das hygienischen Okkultismus. Was ist das? Bei Hygiene denkt man, putzen, alles desinfizieren, kennen wir jetzt aus der Corona-Zeit, das ist damit nicht gemeint. Und mit Okkultismus ist auch nicht irgendwas gemeint, sondern es geht darum, dass eine geistige Fähigkeit erwachen wird, die das Seelische so ergreifen kann, dass es gesundend wirkt. Und dass es also einfach ein ganz starker Vorsorgeimpuls ist, der gegen Krankheiten schützt. Also das heißt, der die Lebenskräfte des Menschen in Schwung hält. Wobei, das heißt nicht, dass alle Krankheiten verschwinden werden und dass alles auf dem Weg geheilt werden wird, aber es wird immer mehr in übergehen in einen Bereich, wo aus seelisch-geistigen Kräften heraus die Gesundheit erhalten werden kann oder die Krankheit geheilt werden kann. Und zwar mit relativ wenig äußeren Maßnahmen. Natürlich, wenn man sich an Arm bricht oder was, wird nicht einfach mit scharfer Meditation der Bruch verheilen, das ist schon klar. Aber man muss wissen, Krankheiten entstehen immer eigentlich aus dem Seelischen heraus. Also namentlich innere Erkrankungen entstehen aus dem Seelischen heraus entsteht dann langsam eine Blockade der Lebenskräfte. Das heißt, die Lebensätherkräfte können nicht mehr richtig im Organismus wirken. Sieht man heute sehr stark, weil viele Menschen ein Problem haben mit dem Immunsystem zum Beispiel. Ist ja ein Thema jetzt gerade auch in unserer Corona-Zeit. Und das Immunsystem ist einer der stärksten Träger der Ätherkräfte, der Lebensätherkräfte drinnen. Und da sieht man auch sehr deutlich, wie stark das auch mit den Ich-Kräften zusammenhängt, weil das Immunsystem, das ist der in uns, der unterscheidet zwischen was passt in unseren Organismus, was passt dazu, was ist sozusagen körpergeeignet und was ist körperfremd. Das muss raus, das muss weg oder muss zerstört werden. Und zwar ganz individuell. Daher haben wir die Probleme bei Organtransplantationen zum Beispiel. Dann muss man künstlich das Immunsystem unterdrücken, weil eigentlich der Organismus sagt, aber bitte die Niere, da ist nicht meine. Ich erkenne das, die hat nicht meine individuelle Prägung, die soll raus, die gehört da nicht her. Aber gerade dieses Immunsystem ist heute in breiten Bevölkerungsschichten ja geschwächt. Das ist ein Problem. Das sind teilweise die Lebensbedingungen, die äußeren Lebensbedingungen, unter denen wir stehen. Das sind aber auch, und das darf man nicht unterschätzen, die tote Art des Denkens, die wir heute hegen und pflegen. Und die von allen angebetet wird und von der man sagt, ja, wenn man es nicht in dieser Denkform ausdrücken kann, ist es unwissenschaftlich. Ja, dann muss einem aber klar sein, dass man das eigentlich Lebendige damit nicht erfassen kann. Und auch wenn man jetzt schon anfängt, künstliches Leben zu entwerfen, so macht man es jetzt noch mit dem toten Denken und daher lebt das nicht wirklich. Das ist ein Schwindel noch ein bisschen, was man heute macht. Man kann eigentlich vorhandenes Leben ein bisschen umgestalten und kann sich ein bisschen was abschauen oder kann sogar was Neues sich einfallen lassen dabei. Aber was es eigentlich trägt, sind die alten Naturlebenskräfte. Also man ist noch, Gott sei Dank, sage ich vielleicht noch nicht so weit, wirklich aus dem Toten Lebendiges zu erschaffen, aber es wird kommen in dem Moment, wo man fähig ist, im Denken nicht nur dieses tote Denken zu haben, sondern ein lebendiges Denken zu entwickeln. Das sind die puren Lebenskräfte. Wir denken mit unseren Lebenskräften. Dasselbe, was uns wachsen lässt, was uns regenerieren lässt körperlich, das sind dieselben Kräfte, von denen wir ein bisschen was abgezweigt haben, um zu denken, aber nur so, wie wir es heute können, lassen wir es am Gehirn absterben. Und erst dann erfassen wir es. Erst dann sind wir heute so weit, dass wir es mit Bewusstsein erfassen können. Und wenn wir anfangen, es vorher zu erfassen und weniger in diesen Absterbensprozess hineintragen und trotzdem bewusst dabei sein, es trotzdem erfassen können. Also das heißt, im lebendigen Denken leben können. Und lebendiges Denken, wenn es sich steigert, wenn es stärker wird, ist erst der Anfang, wird zu einem imaginativen Denken letztlich. Von Imaginationen haben wir sehr oft schon gesprochen, wie die entstehen. Da geht es also um innere seelische Erlebnisse, um ein lebendiges Seelengemälde, könnte man sagen. Aber das Gemälde oder Seelenbild, bildhaftes Erleben ist halt im übertragenen Sinn, weil es keine sinnlichen Elemente drinnen hat. Also es ist anders als ein Traumbild dazu. Ein Traumbild hat sinnliche Elemente drinnen, es kleidet sich in sinnliche Erlebnisse. So wie das alte Hellsehen auch. Ich habe sehr deutlich mehrmals geschildert, das neue Hellsehen. Also das heißt, die neue Form der Imagination ist ein rein seelisches Erleben, ohne sinnliche Elemente. Also um irgendwie ein Gespür zu kriegen, was das bedeuten könnte, hieße das, was in unserer Seele an Stimmungen lebt, so bewusst erfassen zu können, dass es mir wie bildhaft vor Augen steht und ich alle Details unterscheiden kann. Und da ist natürlich nichts einen Moment lang in Ruhe, sondern das ist in ständiger Bewegung. Aber ich kann darin herumgehen und kann das klar bewusst erfassen. Und wenn ich es halt heute kommunizieren soll oder muss, dann muss ich es in sinnliche Bilder kleiden. Das ist eben auch hier bei der Apokalypse der Fall. Daher, wie soll er es denn sonst schildern? Er schildert es in sinnlichen Bildern, er muss es übersetzen. Weil das ginge nur, wenn wir alle diese Wahrnehmungsfähigkeit schon entwickelt hätten, dann hätte man sicher auch eine Sprache, die die fähig wäre, das auszudrücken, diese ganzen seelischen Nuancen, die da sind. Das wird kommen, wird auch kommen. Das wird auch eine Voraussetzung dafür sein, dass wir diese heilenden Kräfte wirklich so ganz bewusst in uns rege machen können. Einer für den anderen, aber auch jeder für sich selbst. Schon wenn ich selbst das entwickle, dieses lebendige, imaginative Denken, dann tue ich was für meine eigene Gesundheit, und wenn ich das in sehr reichem Maße machen kann, hat das sogar Wirkung auf die Menschen, mit denen ich beisammen bin. Und zwar zunächst einmal ohne, dass ich ein besonderer Heiler jetzt irgendwo sein muss, sondern allein durch die Ausstrahlung eines Menschen. Die Ausstrahlung, die aus dem Seelischen kommt, die aus den Lebensätherkräften kommt, hat eine Wirkung beim anderen. Das wird eine Medizin der Zukunft sein, die mit sehr wenig Medikamenten auskommen wird. Kann man sich noch nicht vorstellen und ist aber fast schon in greifbarer Nähe. Das ist nicht was, was erst in ein paar Jahrhunderten kommen wird, sondern wenn wir Glück haben, noch in diesem Jahrhundert. Und das ist ein kurzer Zeitraum. Da fängt's an. Da fängt's an, was alles aus Geistigem heraus möglich ist. Ja, die Uhr geht auf 21 zu. Ich gebe euch das einmal zur Verdauung mit und wir werden dann das nächste Mal noch einen dritten Weg besprechen müssen, was auch kommen wird, was mehr im Osten drüben entwickelt werden wird, auch wo aus geistigen Fähigkeiten ja überhaupt das ganze Inkarnationsgeschehen des Menschen bewusst in die Hand genommen wird. Ich will jetzt noch ganz offen lassen, nur so einmal als Anregung, also als Vorblick, als ganz kurz, als Themenstellung, ohne dass ich jetzt was dazu sage. Ich werde dann also viel auch zu sagen haben über den Inkarnationsvorgang überhaupt und eben wie wir das vielleicht in der Zukunft viel, viel bewusster noch miterleben werden, aber auch beeinflussen werden. Ganz bewusst. Und das könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass damit schon wieder sehr, sehr große Verantwortung verbunden ist, weil das ja letztlich heißt dann, wir Menschen auf Erden entscheiden mit, wie, wann und ob sich jemand hier auf Erden inkarnieren kann. Ganz bewusst. Ich meine, heute kann man sagen, ja, Eltern haben einen Kinderwunsch und dann passiert es halt oder passiert auch nicht oder man macht künstliche Befruchtung, also da zwinge ich vielleicht auch wen herein in die Inkarnation, kann ja sein. Vielleicht schaffe ich aber auch die Möglichkeit für jemand, der herein will. Also ich sage nichts Negatives jetzt darüber. Aber wir fangen ja schon an, das bewusst in die Hand zu nehmen. Und das wird noch mit viel geistigeren Mitteln gehen in der Zukunft. Es wird auch notwendig sein, um es in heilsamer Form zu machen. Also da haben wir noch ein Riesenthemen für uns, vor uns. Ich werde dann auch eingehen auf die Problematik, die wir schon angesprochen hatten. Ichlose Menschen, also wo da was schiefgehen kann bei dem Hereinkommen und diese Dinge. Das wird uns in Zukunft alles beschäftigen, als Menschheit gesehen. Und in den Vorträgen halt auch noch ein bisschen. Aber damit sage ich danke für heute, fürs Dabeisein, fürs Zuhören von Sachen, die jetzt sicher sehr nachdenkenswert sind. Nehmt es einfach einmal als etwas, wo Rudolf Steiner Anregungen gegeben hat dazu, dass sowas kommen wird. Viele Details schildert er eh nicht dazu. Aber wo man doch die Empfindung hat, wenn man ein bisschen lebendig darüber nachdenkt, ja, da ist etwas dran und das wird wichtig sein für die Zukunft. Also vielleicht können wir uns da gemeinsam herantasten. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Danke.
Danke. Viel zu verdauen.
Ja, es ist viel zu verdauen. So wichtig. Ja, wisst ihr, das ist die schwere österreichische Kost, die wir heute haben. Da haben wir immer ein bisschen zu kauen dran und zu kiefeln.
Wiedersehen.
Wiedersehen.
Gute Nacht.
Papa. Papa, Ruben, hallo, ich sehe dich. Da muss ich mal, ich muss dich anrufen, ich bin am Wochenende nicht dazugekommen. Ich hab's nicht geschafft.
Danke, Robert.
Papa, danke. Alles Liebe. Alles Liebe.